Mein Name ist Monschi, wie Sie schon gehört haben. Ich arbeite in der Rudolf-Stiftung, das ist das Haus hier. Im dritten Stock ist die Abteilung für Dermatologie. Und zurzeit bin ich in der Zusatzausbildung für Dermatohistopathologie. Also ich bin vom dritten Stock in den Keller gewandert und friste dort mein Dasein sozusagen. Für die meisten Kollegen ist Dermatologie etwas, was sich mit Krankheiten beschäftigt, die man nicht aussprechen kann. Viele Dermatologen meinen, manche von diesen Erkrankungen existieren ohnehin nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist der Titel eines der Standardwerke der Dermatologie, nämlich Dermatology in General Medicine, programmatisch. Und als ich mir überlegt habe, welches Thema ich mir für meinen Vortrag aussuchen soll, habe ich mir gedacht, das ist vielleicht etwas, was Sie alle interessiert, die Dermatologie eingebettet in die Allgemeinmedizin. Und ich denke, dass man als Dermatologe bzw. als dermatologisch Kundiger gewisse Zeichen deuten kann, sodass man durchaus weiß, in welchen Gewässern man sich bewegt, mit welchen Patienten man es zu tun hat und wo die Gefahr lauert. Und ich habe meinen Vortrag aufgebaut in 5 Fallpräsentationen und werde anhand dieser Fallpräsentationen gewisse Eigenheiten dieser Erkrankungen durchbesprechen, werde nach jedem der Fälle eine Pause machen, wir können darüber diskutieren und werde auch einige Differentialdiagnosen näher vorstellen. Und ich fange mit meinem ersten Fall an, nein, ich fange gar nicht mit meinem ersten Fall an, sondern ich bringe zunächst einmal ein bisschen etwas Allgemeines über Vaskulopathien und die Gefäßversorgung der Haut. Das ist ein schematischer Aufbau und das ist ein histologischer Schnitt. Sie können sich alle noch erinnern und ich weiß, manche wissen das sicher noch, weil sie eher dermatologisch tätig sind. Die Haut besteht aus der Epidermis, dann kommt die Dermis, die bis zur Subcutis reicht und sich in die papilläre und die retikuläre Dermis aufteilt. Und die Blutgefäßversorgung der Haut wird von der Subcutis aus gewährleistet. Die Subcutis hat einen ungemein großen, ein großes Reservoir, ein Reservoirmöglichkeiten und die Gefäße steigen dann vertikal auf und bilden hier in der tiefen oder mittleren Dermis einen tiefen Gefäßplexus und wiederum mit vertikalen aufsteigend finden Sie dann einen oberflächlichen Gefäßplexus. Und der bewegt sich, der ist circa in dieser Höhe. Und diese kleinen Schleifen, diese Kapillarschleifen, das sind diese Anastomosen, die Sie alle kennen, die zur Thermoregulation notwendig sind. Und die Aufgaben der Gefäßversorgung der Haut sind evident. Also es geht vor allem um die Nährstoffzufuhr, um die Versorgung der Haut. Aber eine ganz große Aufgabe ist die Thermoregulation. Und Sie dürfen nicht vergessen, die Haut ist ein Grenzflächenorgan. Ab- und Antransport von Leukozyten, Abtransport von Schadstoffen, ein immunologisch höchst aktives Organ. Und auch das ist eine wesentliche Hauptaufgabe. Nun, das ist eine schematische Darstellung, wie die Haut im Prinzip versorgt wird. Und was Sie sehen ist, die vertikal aufsteigenden Gefäße in der Haut verzweigen sich und die Versorgung erfolgt in hexagonalen Abschnitten. Warum ist das wichtig? Ich werde es Ihnen nachher näher erläutern. Das Schöne an der Dermatologie ist, Sie sehen etwas, Sie versuchen es zu erklären und zu verstehen und dadurch, dass die Haut etwas ist, was allgemein sehr leicht zugänglich ist, gelingt das auch vielfach und ist immer sehr befriedigend. Also die Gefäße verzweigen sich hier und das sind sozusagen die einzelnen Versorgungseinheiten. Nun, Vaskulopathien. Manche werden es wissen, andere weniger. Vaskulopathie ist nicht gleich Vaskulitis. Sie haben hier zwei Beinpaare und vielleicht machen wir gleich die erste Digi-Voting-Frage sozusagen. Sie haben wenig Chance, ja. Ich weiß nicht, ob die Qualität hinten gut genug ist. Wenn Sie sich entscheiden, was ist Vaskulopathie und was ist Vaskulitis, dann machen wir eins ist links und zwei ist rechts und schauen wir mal, was rauskommt. Oder? Also, eins ist Vaskulitis. Nun, die Mehrheit hat es wirklich erraten, möchte ich aber fast sagen, denn Sie haben hier wenig Chance, es sozusagen klinisch zu beurteilen. In beiden Fällen sehen Sie teils konfluierende erythematöse Makeln, aber auch Papeln. Und die sind teilweise bizarr konfiguriert. Hier sehen Sie einen Herd von Atrophie Blanche, hier etwas Hämosiderin und ein, möglicherweise ein Hämatom. Unklar. Ja. Was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist die Diagnose einer Vaskulitis. Um eine Vaskulitis von einer Vaskulopathie differenzieren zu können, brauchen Sie die Histologie, mindestens die Histologie, möglicherweise auch Immunfluoreszenzuntersuchungen. Und das, Sie hatten recht, ja? Links ist die Vaskulitis und Sie sehen das hier ist die Epidermis, das hier ist ein Gefäß in der papillären Dermis und Sie sehen, das ist diffus durchsetzt von leukozytoklastischen neutrophilen Granulozyten, die Gefäßwand ist fibrinoid degeneriert, den Thrombus sieht man selbst nicht, jeder wird übereinstimmen, das ist Vaskulitis im engsten Sinn. Wenn Sie es das hier ist ein anderer Ausschnitt, eine andere Vergrößerung, aber hier sehen Sie wiederum die Epidermis und wenn Sie einen Herd hier biopsieren, dann sehen Sie auf den ersten Blick, es ist nicht sehr viel los in der Dermis. Ja. Was sich hier abspielt, ist in den Gefäßen selbst, ich zeige es Ihnen hier, die sind verquollen, sie sind fibrinoid verstopft, möchte ich sagen, ja, und das ist sozusagen die Diagnose einer Vaskulopathie. Also die Vaskulopathie ist ein zunächst einmal primär reaktionsloses Geschehen, entzündlich gesehen. Also Vaskulitis, Vaskulopathie. Hier noch einmal ganz kurz, die Vaskulitis als in der Dermatologie eine dermale, manchmal auch subkutane, je nach Genese der Vaskulitis, vaskuläre Entzündung mit Zerstörung der Gefäße und mit deren konsekutiven Folgen. Die Vaskulopathie, hierbei handelt es sich um Gefäßverschlüsse im Zuge aberranter Koagulation. Nun, ganz kurz gehe ich auf die Vaskulitis ein. Sie wissen, die Vaskulitiden, die großen Vaskulitiden, wurden in der Chapel Hill Konsensuskonferenz klassifiziert. 2012 gab es eine Revision derselbigen und üblicherweise werden diese eingeteilt in je nach Gefäßgröße, je nach der Größe des Gefäßes, die sie betreffen, nämlich dominant betreffen im Grunde genommen. Also das sind Large Vessels, das sind die Hauptgefäße, dann sind es die Medium Vessels. Hier wird eine Niere abgebildet. Das ist etwas, was man als Dermatologe immer etwas bedauert, dass die Rheumatologie sich, natürlich ist die Niere ein lebenswichtiges Organ, ja, aber die Dermatologie, und ich werde nachher noch näher drauf kommen, die dermatologischen Manifestationen von Systemvaskulitiden sind oft nicht in den Diagnosekriterien dabei. Auf jeden Fall, das ist eine Niere und das sind die mittelgroßen Gefäße und das sind die kleinen Gefäße in einer Nierenkelchpapille und da spielt sich auch spielen sich auch die kutanen Vaskulitiden ab. Und hier sehen Sie es nochmal klassifiziert. Die großen Großgefäßvaskulitiden wie die Takayasu oder die Riesenzellarteritis betreffen sehr wohl die Haut, jedoch nicht im Sinne dieser Sie werden sie nicht verwechseln können mit Vaskulopathien, lassen Sie mich so formulieren. Die mittleren Gefäße, das betrifft vor allem die Panarteritis nodosa oder die Kawasakis. Und die häufigsten Vaskulitiden, die man in der Dermatologie sieht, sind sicherlich die leukozytoklastischen Vaskulitiden oder auf Englisch Immune Complex, Small Vessel Vasculitis. Das sind sicherlich die häufigsten Vaskulitiden, die Sie treffen werden. Und das Kardinalsymptom dieser Vaskulitiden ist die palpable Purpura. Das haben Sie sicher alle, das wissen Sie sicher alle, die palpable Purpura besteht aus erythematösen Papeln, die, wenn Sie mit dem Glasspatel draufdrücken, verschwindet die Rötung nicht. Das sind die extravasierten Erythrozyten, die Sie nicht, die Sie nicht wegdrücken können, und Sie fühlen ein Plus, wenn Sie mit dem Finger drüber fahren, und das ist immer ein Alarmzeichen für Sie, und Sie sollten, wenn Sie im niedergelassenen Bereich tätig sind, diese Patienten tunlichst monitorisieren, meistens jedoch werden Sie sie zuweisen. Was mir aber wichtig ist zu betonen, ist, dass die palpable Purpura, das Symptom der palpablen Purpura, nicht ausschließlich bei der relativ harmlosen parainfektiösen Form der leukozytoklastischen Vaskulitis vorkommt. Es kommt auch bei allen anderen Formen der Vaskulitiden vor, auch bei die auch größere Gefäße betreffen. Und so haben Sie auch histologisch, wenn Sie eine Hautstanze entnehmen aus so einem Herd, und der Histologe schreibt Ihnen zurück, das ist eine leukozytoklastische Vaskulitis, sollten Sie sich nicht damit zufrieden geben und sagen, gut, wir behandeln antibiotisch mit einem Penicillin und behandeln den Streptokokkeninfekt und die Sache ist damit erledigt. Darunter kann sich immer eine größere Form der Vaskulitis und zum Beispiel eine Panarteritis nodosa verbergen. Also das sollten Sie sich hier mitnehmen. Ja, gut. Vaskulopathien jetzt, zu den Vaskulopathien im Engeren. Die Vaskulopathien sind im Prinzip sehr heterogene Erkrankungen. Und wie ich es Ihnen vorher gezeigt habe, werden Vaskulopathien üblicherweise histopathologisch diagnostiziert. Und es ist eigentlich ein histopathologischer Begriff, der angewendet wird, ungeachtet der zugrunde liegenden Genese. Und die kann sehr unterschiedlich sein. Hoppla. Und hier sehen Sie die histopathologischen Differentialdiagnosen. Das geht von sehr seltenen Erkrankungen wie Kryoglobulinämien und Kälteagglutininen über häufigeres. Dazu gehört sicherlich die Cholesterolembolie. Dazu gehören sicherlich purpura fulminans-artige Veränderungen über klassische Gerinnungsstörungen wie Protein C und Protein S Defizienzen, Antithrombin-3-Mangel, Faktor 5 Leiden und ganz seltene dermatologische Erkrankungen wie die livedoide Vaskulopathie, aber auch oder die Levamisol-induzierte Nekrose. Levamisol, ein Zusatz im Kokain und im angloamerikanischen Raum gab es da eine Reihe von Publikationen in den letzten Jahren. Das macht eigentlich histologisch eben ein ganz typisches Bild der Vaskulopathie. Liegt an diesem Stoff, mit dem das Kokain gestreckt wird. Und dann kommt natürlich auch noch das Antiphospholipid-Syndrom dazu. Nun, zwei klinische Clues möchte ich Ihnen mitgeben, die Gedanken in Richtung Vaskulopathie richten können. Und das eine ist die Livedo-Zeichnung. Ich werde Ihnen gleich klinische Bilder geben. Und das zweite sind sogenannte Blitzfiguren, wir nennen es an der Abteilung immer Blitzfiguren, ja. Also bizarre Nekrosen, ja, die auch dazu werden Sie gleich klinische Bilder sehen. Die klinischen Differentialdiagnosen der Vaskulopathie sind noch viel, viel breiter als die, als die histopathologischen. Und das sind nur die klinischen Differentialdiagnosen für die Livedo-Zeichnung. Ja. Da gibt es ganz banale Formen, die idiopathisch auftreten, und dann gibt es ganz massiv und tödlich verlaufende Formen wie Purpura fulminans, also zum Beispiel bei Meningokokkeninfektionen. Und das ist jetzt vom klinischen Bild, ich weiß nicht, kann man es gut sehen? Es ist relativ diskret, aber was ist eine Livedo-Zeichnung? Eine Livedo-Zeichnung ist eine netzartige Anordnung erythematöser, konfluierender, retikulärer Linien, und dieses Retikuläre kommt in diesem Begriff Reticularis vor. Die Livedo reticularis und die Livedo racemosa werden nur im deutschsprachigen Raum unterschieden. Im englischsprachigen Raum ist alles Livedo reticularis. Und sie haben diese geschlossenen Ranken, die sich hier um die Beine dieser jungen Dame anordnen. Im Gegensatz dazu ist die Livedo das ist oftmals ein banaler Befund. Sie kennen das alle. Es ist kalt, ja. Jeder kriegt eine Livedo reticularis, ja. Oder viele von uns. Das gefährliche Krankheitsbild, die gefährliche Klinik ist die Livedo racemosa. Hier sind diese Ranken, die sich hier geschlossen und schön regelmäßig über die Haut verteilt finden, viel unregelmäßiger, ja. Sie sind nicht geschlossen, sie sind beinahe bizarr. Und diese Livedo racemosa kündigt Ihnen eigentlich oder sollte den Verdacht auf was Gefährlicheres, zugrunde Liegendes lenken. Nun, ich komme jetzt zu dieser hexagonalen Verteilung der Hautversorgung zurück, und Sie sehen hier nochmal das Schema. Und Sie können sich vorstellen, ja, die bei der Livedo reticularis, bei diesen ganzen geschlossenen Ranken, mit diesem regulären feinen Netzwerk, kontrahiert die kapilläre Arteriole, weil es kalt ist, aber auch idiopathisch. Es gibt Menschen, die haben das ständig. Und sie kontrahiert hier, und die gesamte Blutzufuhr wird gedrosselt. Die Hypoxie, das hypoxische Blut ist blauer imponierend, und durch die Haut haben sie dann diese bläulich-livide netzartige Zeichnung. Wenn hier aber ein Thrombus, ein Verschluss auftritt, ja, in diesem Bereich, so sind vielleicht nur diese zwei Segmente betroffen, die restlichen jedoch frei. Und dann kommt es eben zu diesen bizarren Formen der Livedo racemosa. Also das ist sozusagen der Hintergrund dazu. Das Zweite, was ich Ihnen zeigen wollte, sind Blitzfiguren. Das sind die Beine der Frau, die Sie vorher mehrheitlich als Vaskulopathie gedeutet haben, und Sie haben es richtig gedeutet. Sie sehen, ich habe die Zehen abgeschnitten, absichtlich, um das sozusagen etwas verwechselbarer zu machen, aber Sie sehen hier bereits diese bizarren Nekrosen, aber selbst an den Unterschenkeln, wenn man sich es genauer anschaut, ja, dann kann man schon erkennen, dass es sich hierbei um relativ scharf begrenzte, bizarr konfigurierte erythematöse Makeln handelt. Und das ist etwas, was wir als Blitzfiguren bezeichnen. Das ist eine sehr diskrete Ausprägung derselbigen. Und könnte man das Licht ein bisschen dimmen vielleicht? Oder ist es erkennbar für Sie hinten auch? Wenn Sie hier an der Fußsohle sehen, ja, das ist eine relativ banale Geschichte einer Cholesterolembolie, aber Sie sehen hier an der Fußsohle diese bizarren lividen, scharf begrenzten, erythematösen Nekrosen. Ja, und das ist das, was wir als Blitzfigur bezeichnen, und das sollte Ihren den Verdacht immer auf ein embolisches oder koagulatorisches Geschehen lenken.